Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Ball Hawks, dem Podcast der German Seahawkers. Nach einer einmonatigen Pause bin ich endlich mal wieder dabei. Und werde heute mit euch zusammen mit meinen beiden Kollegen, einmal dem Henry.
Moin.
Und dem Tobi.
Hallo zusammen.
Werde ich heute über, so ein bisschen den Draft sprechen, beziehungsweise wir haben einen kleinen Mailbag vorbereitet. Haben unter der Woche, beziehungsweise in den letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen Fragen rangeholt über die verschiedenen Social Media Kanäle und haben ein paar Fragen rausgesucht, beziehungsweise relativ viele Fragen rausgesucht. Gab natürlich auch einige Doppelungen, da jetzt bitte nicht traurig sein, wenn euer Name nicht genannt wird. Das haben wir dann ein bisschen zusammengefasst. Aber insgesamt haben wir ein paar Fragen rausgesucht und wollen das tatsächlich in der nächsten Folge auch noch weiterführen, weil ein paar Fragen waren eben schon sehr speziell auf manche Prospects aus dem kommenden Draft gerichtet. Da haben wir noch nicht alle von gesehen. Und bevor wir jetzt hier so einen Flickenteppich hinterlassen, wollen wir lieber einmal richtig ordentlich Tape grinden und dann wird dann in der nächsten Folge auf jeden Fall nachgeliefert. Und ja, ich habe mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und bevor wir hier jetzt in den Mailbag starten, gibt es natürlich wie immer für euch kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Unser guter alter Wide Receiver Tyler Lockett wurde verlängert bei den Seahawks, beziehungsweise hat eine Vertragsverlängerung bekommen. 4 Jahre, 69,2 Millionen, nice. Davon 37 garantiert. Kam ein bisschen überraschend, finde ich. Also man hat ja doch so ein bisschen gemunkelt, ob man Lockett vielleicht sogar traden könnte, weil er dann auch eben sehr saftigen Cap-Hit für die kommende Saison hat. Aber das Gegenargument war dann eben, klar, dass man sich dann wieder einen sehr hohen Need aufreißt quasi in der Positionsgruppe, die an sich sowieso schon nicht besonders tief besetzt ist. Von daher glaube ich auch im Nachhinein ganz gut, dass man sich dann jetzt eher für die Verlängerung entschieden hat. Und das ermöglicht den Seahawks dann eben den Cap-Hit für dieses Jahr zu verringern. Tobi, ich fange mal bei dir an. Was hältst du von der Verlängerung mit Tyler Lockett?
Ja, sportlich ist die Verlängerung, glaube ich, auf der Position fast überlebenswichtig. Man ist jetzt mit Metcalf und Lockett auf die nächsten Jahre ziemlich gut aufgestellt. Also eigentlich schon so einer der besten Wide-Receiver-Duos in der gesamten NFL, meiner Meinung nach. Und dass man dann durch geschicktes Cap-Management, was man jetzt in dieser Offseason schon öfter gesehen hat, auch den Cap noch mal ein bisschen strecken konnte, das ist dann so der nette Nebeneffekt. Ich glaube, dass der Vertrag von Lockett grundsätzlich in Ordnung ist. Es ist natürlich aber auch eine Wette bis ins 33. Lebensjahr von Lockett. Und das ist das, was mir so ein kleines bisschen Bauchschmerzen bereitet. Der Cap-Hit in 2024, wo er 32 ist, ist bei fast 24 Millionen. Ja, der Cap-Space ist bis dahin auch schon wieder einiges gestiegen. Der ist 2024 bei 256 Millionen prognostiziert aktuell, das sind dann rund 60 Millionen mehr als aktuell. Ja, dann kommt es wahrscheinlich dann in diesem Jahr dann schon wieder wie so ein kleiner Raub rüber, wenn die Production noch annähernd da ist. Deswegen, also es ist ein bisschen schwierig, man kommt nicht so günstig raus aus diesem Vertrag bis 2025. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man sich da so eine kleine Hintertür offen lässt. Ansonsten, ja, der letzte Vertrag von Lockett war damals relativ günstig und eine Wette auf ihn und den Vertrauensvorschuss muss man den Seahawks, glaube ich, aktuell geben, dass man jetzt die zweite Wette auf ihn macht und da die Production so kommt, wie sie zuletzt kommt. Also grundsätzlich in Ordnung, cap-technisch vielleicht hinten raus ein bisschen schwierig.
Tyler Lockett mit 33, ich will gar nicht wissen, bis wohin sich seine Haarlinie bis dahin zurückgezogen hat, aber wir wünschen ihm natürlich nur das Beste. Henry, was sagst du? Bist du auch zufrieden oder hast du irgendwas zu meckern?
Ich bin sehr zufrieden. Wenn man sich den gegenwärtigen Wide Receiver Depth Chart mal anschaut, wäre es halt katastrophal gewesen, ihn etwa zu traden, aus meiner Sicht zumindest. Ein fitter Tyler Lockett ist halt ungemein wertvoll für die Seahawks Offense. Das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren auch gesehen. Und man könnte sogar den Case machen, dass ein fitter Tyler Lockett fast der zweitwichtigste Spieler in der Offense der Seahawks ist, ist halt outside sowohl im Slot brandgefährlich und auch einer der besten der Liga. Ich will jetzt nicht sagen Top 10, aber schon ein Wide Receiver, der durchaus unter die Top 20 gezählt werden kann. Und dann hast du halt mit Lockett und Metcalf ein Duo, das eines der besten der Liga ist. Und ich mag den Vertrag halt auch sehr, weil du 21 und 22 knapp 10 Millionen Cap-Hit hast, 2023 glaube ich 16 Millionen und dann, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, 2024 beziehungsweise vor der Saison 24 ein potenzielles Out aus dem Vertrag hast und der Cap-Hit steigt ja dann sowieso mit den neuen TV-Deals, weshalb es auch durchaus sein könnte, dass wenn die Leistung eben konstant bleibt, man ihn sogar behält, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Ist auf jeden Fall ein gutes Signing, finde ich. Ja, und Russell Wilson wird damit, schätze ich mal, auch glücklich sein. Für dieses Jahr haben wir damit Capspace freigemacht von, glaube ich, 7 Millionen. Ein sinnvoller Move, der eigentlich fast nur Vorteile hat aus meiner Sicht.
Ja, also für mich auch sicherlich eine gute Sache. Wir haben eben hinter Lockett und Metcalf, wie du schon gesagt hast, eigentlich wenig bis keine Tiefe. Von daher auf jeden Fall wichtig, dass wir Lockett jetzt über die nächsten Jahre gebunden haben. Und das bietet jetzt eben auch die Flexibilität, was die Cap-Hits für die nächsten ein, zwei Jahre angeht. Eine weitere News, beziehungsweise die zweite und letzte News, die wir für euch haben. Die Seahawks signed Defensive Back Demaryius Randall. Also hat, ist, glaube ich, offiziell Safety. Die Vertragsdetails sind auch unbekannt, vermutlich ein Jahresvertrag. Der hat 2020 bei den Seahawks hauptsächlich Special Team gespielt und da war seine Rolle wohl auch, seine Leistung war da wohl auch ganz gut. In der Defense kam er relativ selten zum Einsatz, aber tiefer auf der Position ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Von daher, ja, gibt es da, glaube ich, recht wenig zu sagen. Es sei denn, der Vertrag ist jetzt doch ein bisschen dicker, als man dachte, aber das kann ich mir für so einen Ergänzungsspieler eigentlich nicht vorstellen. Von daher würde ich erstmal sagen, gutes Signing. Und wenn es da von euch jetzt nichts einzuwenden gibt, würde ich sagen, starten wir mit dem Mailbag, oder?
Ja, sehr gerne. Yes, can't wait.
Perfekt, dann stürzen wir uns mal rein. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, wie bereits erwähnt, haben wir auf verschiedensten Social-Media-Plattformen nachgefragt und wir wollen mal mit der alten Dame unter den Social-Media-Plattformen anfangen, mit Facebook.
Wer nutzt das noch?
Ja, ich weiß, ich dachte mir, komm, wollen wir die mit 40er auch nochmal mit einbinden.
Du bist aber heute drauf, ja?
Ja, ich bin, wie gesagt, ich war einen Monat nicht dabei, ich habe einiges nachzuholen. Wie gesagt, wir haben einige Fragen auf nächste Woche verschieben müssen und sowas bei Facebook tatsächlich auch. Da haben wir jetzt beispielsweise schon mal einige Fragen bekommen zu verschiedenen Prospects. Also Mike Habelt, falls du die Folge hier hörst, keine Sorge, du wirst nicht vergessen, aber deine Frage war dann doch sehr umfangreich, hat unter anderem mehrere Cornerbacks, mehrere Receiver, Safeties angefragt, was wir von den Spielern halten würden, ob wir uns die bei den Seahawks vorstellen könnten. Und das wollen wir jetzt nicht mal eben kurz so abfrühstücken, sondern wollen das vernünftig machen und darum auf nächste Woche oder übernächste Woche verschieben. Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch mal was. Darum würde ich sagen, zweite Frage von Moti Gackerwisch, der fragte, welche Spieler auf Quarterback oder Defensive Tackle sind in Runde 2 bis 4 noch verfügbar und passen ins System? Cornerback, ähnliche Sache wie bei Mike Habelt, wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Darum hätte ich jetzt erstmal einen Defensive Tackle zur Auswahl. Und zwar ist das Defensive Tackle Darius Stills von West Virginia. Dazu muss man sagen, Runde 2 bis 4, deshalb, weil die Seahawks schlicht und einfach keinen First-Round-Pick haben, auch erst spät in Runde 2 picken, möglicherweise noch zurücktraden. Von daher ist das dann eben so der Sweet Spot, in den die Seahawks besonders nach Spielern schauen müssen. Und Darius Stills hatte bereits ein Meeting mit den Seahawks, ein virtuelles Meeting, sollte an Tag 3 auch eigentlich noch verfügbar sein, zumindest das, was ich so gelesen habe, deutet darauf hin. Kommt aus der 4-3-Defense, also spielt hat eine ähnliche Defense schon gespielt wie bei den Seahawks, ist im Pass Rush schon relativ solide, gegen den Lauf muss halt noch ein bisschen disziplinierter werden, also rusht gerne mal ein bisschen zu wild und ohne nötige Spielintelligenz. durch die Gaps und wird dann ab und zu auch mal ein bisschen ausgetrickst. Das muss er sich sicherlich noch abgewöhnen, aber alles in allem, glaube ich, ein gutes Prospect, den die Seahawks im Auge behalten könnten. Und das ist zumindest schon mal eine kleine Idee, was für Spieler die Seahawks eventuell ins Auge fassen könnten. Das zu der Frage, wie gesagt, Cornerback wird noch nachgereicht.
Kann ich noch was dazu sagen?
Ja, sehr gerne.
Tape grinden werde ich sowieso nicht jetzt auf Cornerback oder Defensive Tackle bis zum Draft, aber was die Positionen an sich angeht, Defensive Tackle in Runde 2 oder 3 oder was auch immer, wäre ich echt kein Fan von, weil ich glaube, die Defensive Tackle-Klasse sowieso jetzt nicht die allerbeste ist, wie ich es mitbekommen habe. Und da stütze ich mich jetzt auch nur auf Aussagen von den Draft-Experten sozusagen. Und zu Cornerback kann man sich in Runde 2, glaube ich, auch abschminken. Wahrscheinlich, weil wir sowieso einen Trade-Down machen werden, dann wahrscheinlich frühestens in Anfang Runde 3 picken werden. Aber ich glaube, früher als Runde 3, ich glaube, Shaquille Griffin, irgendwo in den 80ern, haben die Seahawks, glaube ich, unter Pete Carroll und John Schneider noch nie einen Cornerback gepickt.
Ja, also irgendwann ist natürlich immer das erste Mal und Defensive Tackles haben ja, wie man in der Analytics-Bubble erfahren hat, dann doch auch einen gewissen Positional Value, also da kann man zumindest nicht komplett abschreiben, aber prinzipiell hast du auf jeden Fall recht.
Running Backs haben auch einen gewissen Positional
Value. Ja, einen gewissen, wenn sie Bälle fangen können.
Sie haben Bruna Ford, das reicht.
Genau, ja, Defensive Tackle. LJ Collier hier, ne, nach seiner letzten. Was hat er Good Morning Football gesagt? Monster-Saison, ne? Monster-Season von LJ Collier letztes Jahr. Ich weiß nicht, was die da so gesehen haben.
Und by the way, ich weiß gar nicht, ob wir das in den News doch noch hätten erwähnen sollen. Wir haben ja Al Woods gesigned, die Seahawks, ne?
Hatten wir das nicht letztes Mal schon?
Hatten wir das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Jetzt haben wir es gesagt. Jetzt haben wir es gesagt.
Hat das Orakel schon wieder zugeschlagen, ne?
Genau, die Orakelkrake Tobias Weil hat hier wieder ordentlich einen rausgehauen, hat die Rückkehr von Al Woods gefordert und zack, haben die Seahawks zugeschlagen.
Also wenn ihr auch Wünsche habt, dann sagt dann
Antonio
Brown weiterleiten gegebenenfalls.
Genau, zu Brown kommen wir später noch. Cornerback wird nachgereicht und kommen wir zur letzten Facebook-Frage, da war tatsächlich nicht ganz so viel. Severin Walter fragt, was kam bei den verschiedenen Meetings der Seahawks mit den Prospects heraus? Mit wem trafen sich die Verantwortlichen? Also, zuerst muss man natürlich sagen, wir haben überhaupt keinen Insight, wie die Meetings ablaufen. Das ist natürlich alles streng geheim. Also da können wir leider keinen Einblick geben. Aber Tobi, du könntest vielleicht einmal kurz uns erzählen, mit wem sich die Seahawks denn eigentlich alle schon getroffen haben.
Ja, das ist dann jetzt schon eine ganze Menge und man muss auch dazu sagen, sie haben sich halt leider nicht richtig getroffen, das waren wirklich nur virtuelle Meetings. Also
virtuell.
Normalerweise sind es ja diese Top 30 Visits, dann wird die Facility gezeichnet, die verbringen, glaube ich, den ganzen Tag beim Team. So bekommt man dann jetzt über mehrere, weiß nicht, Zoom-Meetings oder was auch immer, dann einen kleinen Einblick. Es ist ja alles der aktuellen Zeit geschuldet, also mal ein paar Prospects runterzuraten. Vielleicht habe ich zum einen oder anderen auch einen Satz. Also Wide Receiver Anthony Schwartz von Auburn, der gerade genannte Defensive Tackle Darius Stills von West Virginia. Dann Tight End Bruvin Jordan von Miami. Dann zwei Cornerbacks, Greg Newsom von Northwestern und Benjamin St. Just, hoffentlich richtig ausgesprochen, von Minnesota. Dann, wie könnte es anders sein, Running Back Javon Hawkins von Louisville. Wide Receiver Wandale Moore von Purdue, so ein kleiner Draller, Slot-Receiver mit unglaublicher Explosivität, muss man sich unbedingt mal angucken.
Rondale Moore.
Der macht auf jeden Fall richtig Spaß im Highlight-Tape, also da muss man nicht mal irgendwie ins Studium gehen, also einfach mal bei YouTube eingeben. Ziemlich witziger Spieler irgendwie, wobei ich die Rolle in der NFL noch ein bisschen kritischer sehe aktuell. Und dann Linebacker John Wettigen von der Army. Cornerback Asante Samuel Jr. von Florida State, Offensive Guard David Moore von Grambling State. Wir brauchen ein bisschen Ersatz für David Moore, der zu den Panthers abgegangen ist, der Wide Receiver. Safety Joshua Bledsoe von Missouri und Defensive Back Will Williams von Syracuse. Das waren bisher die Visits, die bekannt sind. Ja, der eine oder andere wird noch dazukommen. Stand jetzt ist das alles, was wir hatten.
Übrigens, was damit jetzt gar nicht so viel zu tun hat, aber vielleicht ein bisschen. Ich habe auch gelesen, dass NFL-Teams sich mit diesen Zoom-Meetings fast ein bisschen besser angefreundet haben als mit den Visits, wie wir sie vor der Corona-Zeit kannten. Also ich glaube, die können halt mehr Zeit, auch tape-mäßig dann mit den Spielern verbringen. In jeder Position Coach kann sich mit denen in Zoom reinsetzen. Sie können die Zoom-Meetings aufnehmen, sie nochmal anschauen etc. Hat, glaube ich, auch viele Vorteile und es könnte sein, dass das vielleicht sogar beibehalten wird, beziehungsweise vielleicht auch als Ergänzung mit dazugenommen wird. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass das viele Teams ganz gut fanden, weil es davor halt immer so einen rein-raus mit den Prospects war, die von Position Coach zu Position Coach huschen und jetzt mit den Zoom-Meetings hat man da halt ja noch mehr Zeit, die man mit denen verbringen kann, als jetzt an einem einzigen Tag, wo sie in der Regel dann in den letzten Jahren immer ein Visit gemacht haben.
Ja, da habe ich aber auch noch eine kleine Story, die ich irgendwie bei Twitter gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, um welchen Spieler es da genau ging, aber da hat wohl ein Agent auch sich anonym geäußert oder sich beschwert, dass die NFL das auch so ein bisschen ausgenutzt hat, dass man dann, ich glaube, man hat irgendwie 5 Termine oder
genau.
Hat dann, und aber viele Teams haben dann halt auch irgendwie auch Grenzen überschritten oder dann andauernd sich da irgendwie gemeldet und so weiter. Also ist, glaube ich, beidseitig irgendwie so ein bisschen zu betrachten. Für die NFL-Teams ist es natürlich irgendwie, gibt es da gewisse Vorteile, aber für die Spieler gibt es dann auch, weil ja nicht nur ein Team sich dann einmal mit ihm trifft, sondern dann 5 Termine hat und wenn das jedes Team dann komplett ausschlachtet und dann vielleicht nochmal ein bisschen über die Grenzen hinausgeht, ist es auch für die Prospects auch nicht das Angenehmste, kann ich mir vorstellen. Da kam auch schon die eine oder andere kritische Stimme, aber muss man mal beobachten, was da sich vielleicht noch auftut, weil zu Beginn der Corona-Zeit im letzten Draft habe ich auch, glaube ich, von irgendwelchen GMs, die dann gesagt haben, dass manche Spieler aus dem Schlafzimmer oder aus dem Bett gezoomt haben und so weiter. Also, ich bin mal gespannt, welche Kuriositäten da noch so auftauchen.
Ja, Telefonterror bei den Draft-Prospects. Die NFL-Teams rufen einfach die ganze Zeit durch. Stelle ich mir ein bisschen nervig vor auf jeden Fall, aber was tut man nicht alles für den großen NFL-Traum? Ja, das war es soweit von Facebook und dann würden wir einmal zu Twitter rüber wechseln. Und da fragt Kretze-Luigi, welche Auswirkungen haben die Void-Jahre und Cap-Restrukturierungen, wodurch Geld eben in kommende Saisons geschoben werden kann? Also ist das ein Philosophiewechsel, der jetzt vielleicht bei den Seahawks stattfindet? Also ist das dem, wollen sie Wilsons Wünschen nachkommen? Macht es Sinn, weil das Cap, weil der Cap-Space eben einmalig reduziert ist? Oder ist es so eine Art Win, er hat es jetzt Win-Now-Now-Modus genannt, also quasi so jetzt aber wirklich, also quasi diese Umstrukturierung, die Einarbeitung von Void-Jahren, die ja gerade in der NFL sehr beliebt ist, was man vielleicht die letzten Jahre irgendwie gar nicht so mitbekommen hat. Henry, meinst du, das ist einfach die ganz normale Handhabung, die jetzt einfach in der ganzen NFL so passiert, oder glaubst du, das ist jetzt speziell auch für die Seahawks ein Zeichen, dass sie dieses Jahr so richtig angreifen wollen?
Also veranschaulicht betrachtet haben die Seahawks im Grunde die Kreditkarte in die Hand genommen, zumindest ein bisschen, sich etwas Geld ausgeliehen sozusagen, das sie in Zukunft aber wieder in Form von weniger Cap-Space zurückzahlen müssen mit den Void-Jahren. Da würde ich jetzt noch nicht von dem Philosophiewechsel sprechen, weil man es auch nicht im großen Stil vollzogen hat, wie etwa andere Teams. Hat aber gerade dieses Jahr schon mehr als Sinn gemacht mit dem gesunkenen Cap-Space und ja den steigenden Cap-Space in den kommenden Jahren. Ich glaube auch nicht irgendwie, dass das Russell Wilson irgendwie eingefordert hat oder sich das unbedingt gewünscht hat, sondern dass man halt erkannt hat, dass man mit den limitierten Ressourcen dieses Jahr wenig Cap-Space, wenig Draft-Material diesen Schritt halt gehen muss. Und ich bin auch ein Fan davon, zumal man es mit den Void-Jahren und den damit einhergehenden Cap-Belastungen jetzt auch alles andere als übertrieben hat. Von daher würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass man jetzt gerade deshalb im totalen Win-Now-Modus ist. Und ich würde auch nicht von dem Philosophiewechsel sprechen.
Theoretisch muss man ja sagen, sind die Seahawks eigentlich immer im Win-Now-Modus mit Russell Wilson.
Ja, also, eben.
Ich meine, wir haben jetzt eine, ich weiß gar nicht, 8-jährige Winning-Streak, müsste ungefähr hinkommen, damit stehen wir auf Platz 1 der NFL, nachdem die Patriots ja letztes Jahr ihre Serie beendet haben. Also ja, die Seahawks spielen halt immer oben mit da, ne, sind immer oben mit dabei und haben jetzt eben auch dieses Mittel genutzt, das eben gerade die ganze NFL nutzt mit diesen Void-Jahren. Und genau, du hast es ganz gut erklärt. Also leihen sich das Geld quasi aus den kommenden Jahren, in dem der Cap dann wieder steigt. Von daher würde ich da jetzt nicht allzu viel reininterpretieren. Man hat sicherlich ein bisschen auch Wilson entgegengekommen mit Verpflichtungen, die man gemacht hat. Mit Gabe Jackson beispielsweise auf Guard. Also ist natürlich die Frage, wie viel Einfluss er jetzt wirklich darauf genommen hat, ob die Verpflichtungen sowieso geplant waren. Was passiert wäre, wenn er ruhig geblieben wäre. Also es ist halt alles viel, viel Spekulation. Von daher, schwierig zu sagen auf jeden Fall, ob man da jetzt unbedingt einen Win-Now-Now-Modus erkennen möchte. Ja, Wade Wilson fragt, wie sieht die O-Line-Qualität im Draft aus? Oder wird dahingehend im Draft nichts passieren und es wird sich auf andere Positionen konzentriert? Wenn ja, welche Positionen denkt ihr? Vielleicht erstmal Tobi und ich die Frage, den ersten Teil der Frage, die O-Line-Qualität im Draft reicht, glaube ich, erstmal ganz, ganz oberflächlich. Also wir wollen, wie gesagt, noch nicht allzu stark auf einzelne Prospects eingehen. Vielleicht ganz, ganz allgemein, ganz grobe Einschätzung, die O-Line. Wie würdest du den Draft einschätzen? Wo sind die Sweet Spots? Wo wird die Qualität groß? Wo würde es sich lohnen, zuzuschlagen?
Also bei der Offensive Tackle Class, da habe ich mir die Top 4 oder Top 5 Prospects schon angesehen. Die sind alle sehr, sehr gut, also sehr top-heavy, aber ich denke, komplett aus der Reichweite der Seahawks, wenn da nicht sonst irgendwas Wildes passiert. Keine Ahnung, wenn so ein Rashawn Slater auf einmal mit so einer Bongmaske da, Gasmaske, noch in der Draftnacht erwischt wird oder irgendwie sowas. Glaube ich nicht, dass bitte. Da die Tackle, die richtig, richtig gut sind, irgendwie in die Sphären der Seahawks rutschen. Inside O-Line ist Center Guard, ist eventuell auch noch recht interessant für die Seahawks und da könnte man schon eher darüber sprechen, dass ich die Klasse ja jetzt nicht herausragend gut finde, aber ich glaube so ab Tag 2, Anfang Tag 3 ist da so, also zweite bis vierte, fünfte Runde ungefähr, ist so Spots, wo die Seahawks durchaus aktiv werden könnten und wo man auch noch den einen oder anderen Spieler kriegen könnte. Ich habe jetzt gestern Len Dickerson von Alabama zum Beispiel zu Ende geguckt, der sowohl Right Guard als auch Center gespielt hat. Und ich glaube, der wäre auf Center ein sofortiges Upgrade. Ist bei mir auch relativ hoch bewertet. Zweitrunden Grade drauf. Hat aber Verletzungsprobleme, deswegen könnte der vielleicht ein bisschen fallen. Er hatte letztes Jahr einen Kreuzbandriss, hat jetzt aber beim Pro Day von Alabama schon wieder irgendwelche Räder geschlagen im Hintergrund von einem Mac Jones Interview. Also, die sind alle nicht ganz knusper da manchmal, aber war ziemlich witzig. Also, sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Tiefer rein in die Klasse gehe ich jetzt noch und dann beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr dazu.
Das ist aber ganz wichtig, dass du direkt auch an Landon Dickerson gedacht hast, weil es ist mir gerade auch in den Sinn gekommen, als wir jetzt gerade angefangen haben, drüber zu reden, weil der ja laut Scouts im Vakuum ein klares Erstrundentalent sein soll. Mit der Verletzung kann es ja echt sein, dass der vielleicht ein bisschen durchrutscht. Wobei, ich meine, glaubst du wirklich, der kommt bis Ende an Runde 2? Ich meine, irgendwann wird sich ein Team denken, dass wir jetzt einen Trigger pullen müssen, aber das wäre natürlich echt ein idealer Verlauf, wenn ein Landon Dickerson bis an Spot 59, wo wir, glaube ich, picken, fällt, da würde ich, glaube ich, echt direkt zuschlagen.
Ja, dann sollte man auch nicht mehr zurücktraden, auch wenn ich das eigentlich fürs bessere Vorgehen halte, um noch ein paar Picks irgendwie zu generieren, aber je nachdem, was da fällt und wenn es ein Dickerson ist, dann sollte man da eigentlich echt zuschlagen. Ich glaube auch nicht, dass er bis an 59 fällt, aber wer weiß, ne? Die Draftnacht könnte ja immer noch einige Überraschungen parat haben.
Ich muss sagen, ich habe auch richtig, richtig Bock. Also ich habe mir gestern die erste Runde 2019 angeguckt, im Real Life quasi bei YouTube, weil die 2020er war ja noch mal ein bisschen was Eigenes mit der ganzen virtuellen Geschichte. Aber 2019er war die letzte Live-Veranstaltung und es hat so einen Bock gemacht. Also ich muss sagen, die ESPN-Übertragung hat mir an sich nicht so gefallen, aber so die ganze Atmosphäre war halt einfach geil und ich habe total Bock. Und weil du gerade über mögliche fallende O-Liner redest, da war zum Beispiel das, ich glaube, Juwan Taylor, Tackle von, war das Florida? Ich meine Florida Tackle, der als ja, sicherer Erstrundenpick gehandelt wurde, der teilweise auch schon in der Top 10 gemockt wurde und dann auch erst bis frühe Mitte der zweiten Runde gefallen ist. Also das war wirklich jemand, der, ich glaube, zu den Jaguars ganz oft gemockt wurde, aber mit ihrem ersten Pick und im Endeffekt haben sie ihn dann mit dem Zweitrunden-Pick geholt. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Und der hatte auch leichte Verletzungssorgen. Von daher kann halt wirklich gut sein, dass sowas bei Offensive-Linern immer noch mal ein größerer Concern ist für die GMs. Und vielleicht haben die Seahawks dann ja auch wirklich Glück und müssten gar nicht so viel machen, weil hochtraden wird schwierig mit der Munition, die man hat. Von daher, ja, vielleicht haben wir ja Glück.
Im gleichen Draft ist ja auch ein gewisser DK Metcalf bis Ende Runde 2 durchgedroppt.
So, richtig. Ja, und der zweite Teil der Frage richtete sich so ein bisschen in die Richtung, ja, wollen die Seahawks überhaupt die Offensive Line adressieren im Draft? Können wir natürlich nicht vorhersehen, aber ja, oder wird sich auf andere Positionen konzentriert? Henry, hier die Frage, wenn ja, welche Position denkt ihr? Was glaubst du, was wäre so die Position, wenn du jetzt Seahawks GM bist oder beziehungsweise was glaubst du, was John Schneider und Pete Carroll da ganz oben auf ihrer Liste stehen haben?
Generell jetzt?
Ja, außer Running Back natürlich.
Ich glaube halt, auch wegen der Klasse, einfach Wide Receiver, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Interior, O-Line, auf Guard jetzt nicht direkt, eher auf Center. Aber da wäre ich dann eher der Freund von, dass man Anfang Runde 3, wenn man jetzt irgendwie einen Downgrade macht oder Ende Runde 2 auf Receiver geht und dann halt in Runde 3 oder 4 oder vielleicht ein bisschen später irgendwie nach Interior O-Line schaut, beziehungsweise Center, weil den Need auf Guard haben wir halt nicht wirklich jetzt. Mit Damian Lewis auf Right Guard und Gabe Jackson auf Left Guard sind wir halt für die nächsten, ja, mindestens 2-3 Jahre halt, ja, gesettelt.
Gesettelt?
Nee, wie gesagt, also mein Guess wäre halt Right Receiver, weil die Seahawks auch gerne in Runde 2, 3 auf Receiver gehen, wie man jetzt irgendwie mit Metcalf, Lockett, mit Golden Tate in den letzten Jahren gesehen hat. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, mit Golden Tate in den letzten Jahren. Also ich weiß ja nicht, was für dich so letzte Jahre sind, aber Golden Tate ist auch noch Free
Paul Agent, Richardson, oder? Paul Richardson, noch ein Beispiel.
Stimmt, ja. Ja. Ist Tate noch Free Agent? Ich meine ja, ne?
Ja.
Das wäre auch noch eine Idee. Ach genau, apropos Guard, Gabe Jackson hat tatsächlich auch jetzt durchklingen lassen, dass er noch gar nicht genau weiß, auf welcher Position er nächstes Jahr spielen wird, dass er aber prinzipiell offen für alles ist. Das heißt, es klingt auf jeden Fall so, als stünde dem nichts im Wege, dass die Seahawks ihn eben auf Left Guard schieben. Er hatte ja bei den Raiders die letzten Jahre Right Guard gespielt, nachdem er die Karriere auf Left Guard begonnen hat. Und Damien Lewis hat sich eben jetzt bei den Seahawks recht schnell auf Right Guard ja, stabilisiert und von daher wäre es, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man ihn da lassen könnte und Gabe Jackson dann auf Left Guard wechselt. Und ja, auf jeden Fall nicht schlecht, dass er sich da nicht querstellt. Das wäre sicherlich für Damien Lewis ein bisschen schwieriger geworden, sich da an eine neue Position zu begeben. Gut, nächste Frage von Alexander Held, der fragt, hätte man nicht auch noch den Zweitrunden-Pick für den jetzt Cardinals Center Hudson an Las Vegas abgeben sollen, um jetzt das Upgrade zu bekommen, auch wenn es cap-technisch eine neue Hürde gewesen wäre. Tobi, was meinst du, wäre der Cap da das Problem gewesen oder eher, dass die Seahawks dann gefühlt überhaupt keine Draftpicks mehr hätten?
Ich glaube beides. Also, beziehungsweise, nee, nicht beides, sondern ich glaube, der Cap wäre kein Problem gewesen, wie man es jetzt in den letzten Wochen beobachtet hat. Man hätte das alles wieder hin und her schieben können. Oder bei Gabe Jackson hat man ja auch den Vertrag verlängert. Das ist auch vielleicht noch eine kleine Info. Damit konnte man auch wieder den Cap-Hit ein bisschen drücken. Und ich glaube, da hätte man dann auch bei Hudson einfachere Wege gefunden, das irgendwie hinzubekommen. Aber Greg Bell hat es mal gesagt, das ist ein Beat-Reporter bei den Seahawks. Das hörte sich sehr dramatisch an, aber die Seahawks haben ja für Gabe Jackson auch mit einem Pick ein Viertel ihres Draftkapitals ja schon abgegeben. Und ja, natürlich hätte man das auch noch auf Hudson schmeißen können, hätte die O-Line gesettelt gehabt, aber dann mit zwei Draft-Picks oder was dann in den Draft zu gehen, ja, das ist sowieso alles schon sehr dünn und hätte man auch meiner Meinung nach nicht noch weiter ausdünnen sollen müssen, hat man ja zum Glück auch nicht gemacht. Deswegen, glaube ich, wäre die Draft-Munition eher das Problem gewesen im Endeffekt.
Ja, wäre ich auch überhaupt kein Freund von gewesen, weil du hast mit dem Second-Round-Pick noch so ein bisschen einen Trade-Down-Asset und ohne den Second hättest du dann halt dein was ist es, glaube ich, 5-Runden- und 7-Runden-Pick oder was? Also, da wäre ich überhaupt, damit wäre ich echt nicht zufrieden gewesen, weil damit hättest du echt gar kein Material für den Draft.
Ja. Also, ich bin prinzipiell tatsächlich durchaus ein Freund davon, ja, Draftpicks eben auch zu traden für Spieler, die sich bereits in der NFL eben bewährt haben, weil du da keine großen Fragezeichen mehr hast. Wenn du Rookies pickst, dann hast du immer ein gewisses Fragezeichen und weißt nicht genau, wie sich das, was man aus dem College eben gesehen hat, wie sich das in die NFL übertragen wird. Der große Unterschied ist eben nur, dass du ja idealerweise dein Team mit guten Spielern, die du im Draft ziehst, relativ leicht eben bestücken kannst, weil Rookies wenig kosten. Und wenn du alle deine Picks wegtradest für Spieler, dann wird es halt irgendwann auch ein bisschen teuer. Und vor allen Dingen für die Zukunft hast du dann eben keine verlässlichen, jungen, günstigen Spieler, die dein Team eben so ein bisschen auffüllen. Von daher bin ich da auch bei euch und würde sagen, so ganz ohne Draft-Munition in so einen Draft zu gehen, ist dann halt auch schwierig. Gut, das zu Hudson. Darius To 3 fragt, ist zwar noch vor dem Draft, aber welchen Move würdet ihr bis zum Draft gern noch sehen? Und welcher Spieler wäre bei optimalem Draftverlauf euer Zweitrunden-Pick? Also, ich gebe sofort weiter, aber für mich auf jeden Fall Antonio Brown, oder? Wie seht ihr das?
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Einfach mal den. Man muss dazu sagen, da haben wir. Es ist in unserer Redaktionsgruppe immer, wenn wir wollen, dass ein kleiner Streit ausbricht, dann erwähnen wir Antonio Brown, weil wir drei hier von der Podcast-Fraktion sind da immer sehr, sehr für und haben hauptsächlich so das sportliche Upside im Blick und für mich halt auch geniales Receiving Core, Lockett, Metcalf und Antonio Brown. Dazu versteht er sich ja wohl auch ganz gut mit Wilson und Wilson fordert ja auch immer wieder, ihn zu holen. Und unsere Instagram-Jungs und Max Länge, unsere Redaktionsleiter, die sind da immer noch ein bisschen auf der moralischen Seite und wollen sich da keinen Clash in den Lockerroom holen. Aber Tobi, wie sieht es bei dir aus? Antonio Brown für dich doch sicherlich auch Traumoption jetzt, oder?
Ja, natürlich, aber ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen Gift rausnehmen. Ich fange mal an mit so ein paar Free Agents, die aktuell noch da sind. Die haben wir auch schon erwähnt in den letzten Folgen. Die will ich aber trotzdem gerne noch sehen, weil der Markt ist mittlerweile so abgekühlt in der Free Agency, dass man da, glaube ich, vielleicht noch das eine oder andere Value-Signing machen kann. Jadeveon Clowney beispielsweise. Golden Tate, hast du gesagt, da bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber könnte man auch machen. KJ Wright, der hat sich, glaube ich, seinen Markt auch ganz anders ausgerechnet. Der ist immer noch Free Agent. Die Cowboys haben wohl abgesagt. Hätte bestimmt auch für den richtigen Cap-Hit noch einen Platz bei den Seahawks. Auch wenn ich jetzt nicht großer Fan bin, noch viel mehr Kapital in die Linebacker-Position zu stecken, hat KJ Wright ja auch, war ja ein guter Cover-Linebacker auch letztes Jahr, würde ich auch begrüßen. Richard Sherman hat ja angeklungen, dass er wohl bis nach dem Draft wartet, dass er unterschreibt, weil jetzt versuchen alle noch die jungen Leute zu bekommen, dann würde man sich wohl um die Alten kümmern, wie er sich selber dann quasi eingeordnet hat. Da kann man ja immer noch vom Traumszenario träumen, dass er vielleicht noch mal ein, zwei ganz ordentliche Jahre bei den Seahawks verlebt. Ja, das wären so ein paar Rückkehrer, die ich mir dann wünschen würde vielleicht. Aber ansonsten, ja, Antonio Brown würde halt diesen krassen Need auf Wide Receiver, und wir sprechen da ja aktuell auch nur von einem Wide Receiver 3, also Antonio Brown müsste nicht mehr in seiner Prime performen. Und das traue ich ihm halt dann doch noch zu, dass er da den Wide Receiver-Core so ein bisschen aufwertet. Ich glaube, die Zeit als dominanter Receiver sind bei ihm auch vorbei, aber ja, das wäre für die Tiefe noch ganz nett.
Kleines Add-up noch, ich glaube, die Seahawks haben laut Over the Cap circa 6 bis 7 Millionen Cap-Space momentan frei, die sie ausgeben könnten. Viel wird man da jetzt eh nicht für die Rookies aufbrauchen. Und da ist man dann dahingehend noch recht flexibel, aber was ich halt glaube ist, weil die Frage auch dahingehend was man gerne noch vorm Draft sehen würde. Ich glaube halt, dass der Markt im Moment ein bisschen stagniert und viele Spieler bis nach dem Draft Anfang Mai warten, weil dann diese Compensatory-Pick-Regel eben nicht mehr gilt. Also wenn Teams dann Free Agents von anderen Teams verpflichten, zählt das nicht mehr gegen die Compensatory-Pick-Regel. Und da warten vielleicht viele Teams drauf, dass sie dann vielleicht da dann einen besseren Markt haben, weil dann mehr Teams potenziell um sie bieten können. Deshalb weiß ich gar nicht, ob da noch groß was vor dem Draft passiert. Und was unser idealer Draftverlauf ist, da überlasse ich euch mal gerne die Bühne.
Ja, also für mich wäre es tatsächlich, also Zweitrunden-Pick würde ich versuchen, irgendwie einen vernünftigen Downtrade hinzubekommen, weil du musst halt einfach irgendwie ein bisschen mehr Draftkapital generieren. Ja. Und Ende zweite Runde, ja, ist jetzt halt auch, kannst du auch als frühen Drittrunden-Pick sehen. Also da vom Value her ist da jetzt kein großer Unterschied, ob du Ende zweite oder frühe dritte Picks und kannst dann vielleicht noch eben irgendwie irgendwas einsacken, irgendwelche Picks. Da geht es dann sowieso langsam in die Phase, beziehungsweise die hat dann eben auch schon begonnen, dass da die Draftboards der Teams immer unterschiedlicher werden. Also es gibt ja am Anfang der ersten Runde meist so einen gewissen Konsens. Klar gibt es immer so ein paar Ausreißer, die dann Spieler doch noch ganz anders haben, aber so völlig falsch liegen diese ganzen Experten-Meinungen in Mockdrafts ja oftmals nicht. Also die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass da vieles schon hinkommt. Aber ich finde, so ab einer gewissen Runde hat man das Gefühl, dass verschiedene Teams dann eben auch ganz andere Sachen priorisieren. Das heißt, die Seahawks müssen halt einfach schauen, wer sind ihre Guys und müssen gucken, wann bekommen wir die. Und wenn man es vielleicht schafft, die auch ein bisschen später zu bekommen oder in der zweiten Runde, Ende zweite Runde vielleicht gerade niemand da ist, den man unbedingt haben will, dann sollte man sich meiner Meinung nach versuchen, runterzutraden, weil drei Picks sind dann einfach viel zu wenig. Also am Ende des Drafts mit drei Rookies rausgehen, das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Kommen wir später nochmal zu der Frage. Aber ja, ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du es? Würdest du versuchen, da auf Teufel komm raus jemanden zu picken oder tendierst du auch Richtung Downtrade?
Ich tendiere Richtung, wir bleiben bei drei Picks und ich muss relativ wenig Rookie-Profile schreiben, auch wenn es sehr viel Spaß macht.
Faule Sau, ja.
Und dann, dann bin ich da schnell durch diese Offseason, ist doch auch mal was. Nee, ja. Also ich mocke ja ab und zu hier im Homeoffice auch mal, muss man ja auch mal sagen. Es ist absolut sinnlos, es ist absolut unrealistisch, aber es macht irgendwie doch Spaß. Und das Erste, was ich eigentlich immer mache, ist ein Downtrade, damit ich irgendwie ein bisschen mehr picken kann. Und ich glaube, das sollte auch der Weg sein. Wenn die Seahawks jetzt wirklich an ihrem Spot noch einen Spieler haben, den sie, weiß nicht, viel höher gerankt haben und den wirklich als allerbesten Spieler, der jetzt noch verfügbar ist und für sie quasi nicht im späteren Draftverlauf substituierbar ist, dann sollen sie zuschlagen, dann sollen sie im Board vertrauen, ansonsten mehr Munition, mehr Dartpfeile werfen und in der Hoffnung, dass man da vielleicht gutes Scouting auch in den mittleren bis späten Runden hat und da dann vielleicht ein Rookie nochmal mitnimmt auf einem schönen, günstigen Vertrag. Also ich bin auch für Downtrade, ganz klar.
Ja. Kleines Wort noch zu Antonio Brown. Der ist wohl in den Verhandlungen mit den Buccaneers nicht besonders weit. Also die finanziellen Forderungen gehen da wohl ein bisschen auseinander. Und zwar wollte Antonio Brown berichten nach wohl so ungefähr T.Y. Hilton Money. Und das beläuft sich dann so ja, auf 10 Millionen. Also ich muss sagen, T.Y. Hilton, Antonio Brown sehe ich mittlerweile schon irgendwie auf einer Stufe. T.Y. Hilton hat ja letzte Saison am Ende noch ein bisschen aufgedreht, aber davor war das auch nicht das Wahre. Von daher ist das für mich jetzt keine unverschämte Forderung. Die Frage ist einfach nur, 10 Millionen wollen die Seahawks so viel Geld klar machen. Wir wissen ja auch gar nicht, ob sie sich überhaupt damit beschäftigen. Also sie werden immer wieder genannt als eines der wenigen Teams, die noch Interesse an Brown haben. Hauptsächlich wahrscheinlich, weil Wilson immer wieder Interesse bekundet, ihn doch bitte zu signen. Aber ob es dann im Endeffekt überhaupt eine Option für die Seahawks ist, das wissen wir ja alle gar nicht. Von daher ist natürlich viel hypothetisch jetzt, aber 10 Millionen wären mir dann, glaube ich, auch ein Tacken zu viel. Da müsste man sich sicher nochmal einigen. Aber spannend wäre es auf jeden Fall. Und direkt daran schließt sich quasi die nächste Frage an. Und zwar fragt Gecko: Denkt ihr, der dritte Wide Receiver kommt aus dem Draft oder noch aus der Free Agency? Henry, fang du mal an. Also Draft oder Free Agency, was würdest du bevorzugen, beziehungsweise was würdest du erwarten? Vielleicht beides.
Gute Frage. Was ich bevorzugen würde, darauf kann ich gleich noch eingehen, aber ich denke, es kommt einer aus dem Draft, aber auch noch mindestens einer aus der Free Agency. Die Offense der Seahawks war in den letzten Jahren ja echt ein bisschen in Shambles, wenn einer der Top 2 Receiver ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall Tiefe. Einen Free Agent Wide Receiver wie einen Antonio Brown ist halt einer, der direkt die verlässliche Nummer 3 sein könnte. Und es könnte halt sein, dass wenn man einen Rookie draftet, dass der so ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, gerade am Anfang der Saison. Wobei man jetzt auch in den letzten Jahren gesehen hat, dass Wide Receiver tendenziell immer weniger Growing Pains haben und ja, jetzt nicht so lange brauchen, sich zu akklimatisieren in der NFL. Was würde ich bevorzugen? Das kommt halt immer darauf an, was es dann für einen Free Agent Wide Receiver ist und welcher Rookie. Deswegen habe ich da keine Präferenz, weil das halt spezifisch darauf ankommt, um welche Spieler es da dann geht.
Ja, auf jeden Fall. Also Ich weiß nicht, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Receiver, eher Free Agency oder Draft oder beides?
Bitte beides. Also dafür ist einfach die Tiefe gar nicht mehr vorhanden. Und da muss dringend nachgelegt werden. Ein Veteran, ein Rookie dazu, dann, wie Henry eigentlich auch schon gesagt hat, kann der Rookie sich in Ruhe an die NFL gewöhnen. Wenn er qualitätstechnisch dann besser ist, dann wird er seine Starts bekommen, auch vor dem Veteran. Da habe ich eigentlich relativ wenig Probleme mit. Und dann hat man auf Wide Receiver 5 dann Freddie Swain, und das ist dann auch die Rolle, die ich aktuell dann auch nur für ihn sehe.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr kein Vertrauen in Swain und Osua, oder was ist das jetzt hier?
Osua, ist der nicht schon in Rente mittlerweile?
Hält sich in Grenzen.
Haben sie den nicht auf dem Practice Squad wieder gepackt?
Kann ja sein, aber ist der nicht schon 33?
Ja, irgendwie sowas, ne? Nee, deswegen da ist dann auch Swain in Ordnung dann für die Tiefe, und ja, David Moore ist ja abgegangen, das hätte ich dann auch da in dem Spot ungefähr in Ordnung gefunden, aber Wide Receiver, da muss noch einiges passieren, meiner Meinung nach.
Ja, also für mich auf jeden Fall im Draft eine Idee wäre, einen richtig guten Slot Receiver, weil da ist der Draft ja wirklich richtig voll von, und das bräuchte Seattle mal wieder. Also seit Doug Baldwin nicht mehr da ist, fehlt halt wirklich so ein klarer Slot Receiver. Lockett hat oft Slot gespielt, aber weiß ich auch nicht. Der ist halt auch eigentlich eher jemand, der ja vertikal viel agiert, und klar, aus dem Slot kannst du auch vertikal laufen. Aber so dieses typische Doug Baldwin-Spiel war ja dann auch mal eben auch auf den kurzen Routen viel anspielbar zu sein, und Lockett hat auf jeden Fall viele Receptions bekommen, aber gefühlt fehlt dann doch echt nochmal so ein etwas kleinerer, flinkerer Spieler, der die kurze Coverage so ein bisschen aufreißt und für mehr Räume sorgt. Und sowas wäre im Draft, glaube ich, echt gut zu bekommen. Aber wie gesagt, dazu auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr. Ja, am Ende der Twitter-Fragen kommt jetzt noch eine kleine Schätzfrage von Hannes Kannes, ganz raffiniert. Das E ist eine 3. Also ganz, ganz toll, ganz schön gemacht. Den muss man auch mal loben.
Ich bin wohl mehr Klarnamen auf Twitter, by the way.
Petition starten hier. Und zwar, was schätzt ihr, wie viele Spieler haben die Seahawks am Ende gepickt? Die Frage haben wir tatsächlich häufiger bekommen. Darum, Hannes, kann das jetzt einmal hier stellvertretend für alle. Ja, was glaubt ihr? Tobi, fang du mal an. Also man kann es ja wirklich nur schätzen. Auf PFF kann man natürlich auch so ein paar Trades simulieren, aber ja, einfach mal ins Blaue gefragt, was denkst du, wie viele Draft-Profile musst du am Ende geschrieben haben?
Genau das habe ich gemacht. Und mit dem ersten Downtrade in der zweiten Runde habe ich meistens zwei Zusatzpicks gehabt, und da will ich mich auch festlegen, dass es dann so bei 5 am Ende rauskommt, dass man 3 hat und mit 5 aus dem Draft geht. Und ja, 5 ist aber auch noch überschaubar. Ich habe auch schon mal 11 geschrieben, glaube ich.
Henry, was sagst du?
Wollte jetzt eigentlich auch 5 sagen, aber weil Tobi es jetzt schon gemeint hat, unterschätzt niemals die Downtrade-Aggressivität von John Schneider und Pete Carroll, also sage ich jetzt einfach mal 6.
Ja, ich habe mir auch 6 aufgeschrieben tatsächlich. Also es würde mich nicht überraschen, wenn es am Ende dann 6 Spieler werden. Also mehr wird, glaube ich, echt schwierig, weil du halt einfach in der ersten Runde einfach kein Kapital hast. Also du kannst ja einfach mit dem Erstrunden-Pick kannst du ja viel mehr rausholen als mit einem späten Zweitrunden-Pick. Also das wird halt wirklich nicht leicht. Aber ich glaube, 6 Spieler sind machbar.
Ja, oder halt dieses, dass man doch noch irgendeinen Spieler tradet, wobei ich mir das auch jetzt immer weniger vorstellen kann, aber
ja, es fallen einem auch nicht so viele ein, ne?
Doch, also, dir fällt da was ein.
Ja, dir fällt Bobby Wagner ein, aber selbst da ist halt die Frage, wer tradet für diesen Vertrag für einen Linebacker, der wirklich auch schon ein gewisses Alter erreicht hat?
Einer fällt mir noch ein. Aber das ist noch einer. Damit mache ich mich jetzt unbeliebt, glaube ich.
Ja, hau raus.
Jamal Adams.
Stimmt. Den hatte ich tatsächlich vorhin auch noch auf dem Schirm, habe ich jetzt vergessen. Jamal Adams wäre auch noch eine Idee. Die Frage ist halt nur, ob die Seahawks sich die Blöße geben wollen.
Ja, eben, die werden das nicht machen, weil die diesen teuren Trade eben vollzogen haben, und die werden an ihm festhalten. Das kann ich euch eigentlich jetzt schon prophezeien.
Ja, für mich wäre das aber auch keine Blöße geben. Das wäre eigentlich eine gesunde Fehlerkultur. Also ich bin da gar nicht off bei Adams. Also ich verstehe jede Kritik an ihm und an dem Trade, und ist alles kein Thema. Ja. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, dass man das zweite Jahr eben erstmal jetzt geben muss, vielleicht auch mal verletzungsfrei und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn man da jetzt vielleicht auch intensiv im Schluss kommt, das ist es vielleicht nicht, und man kann da noch ein ganz vernünftigen Preis erzielen, dann ist es einfach eine gute Einsicht, die man dann hätte, die ich aber dann auch jetzt leider nicht sehe. Und dann hätte man diese Draft-Munition eventuell noch für diesen Draft. Ja, ja. Ist aber, glaube ich, alles leider sehr unrealistisch.
Ja, ich meine halt nur, der Trade, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, der Prozess von dem Trade ist halt schwierig. Wenn ich halt sehe, wie wenig Safeties in der Free Agency gevalued werden, für welche Preise die da über die Ladentheke gehen und wie viel Ressourcen wir dann in Jamal Adams reingesteckt haben, ist es halt von der Verhältnismäßigkeit nicht so stark gegeben. Aber der Trade ist jetzt schon durch, den haben wir jetzt gemacht und damit müssen wir jetzt leben. Und ich glaube auch, dass das Commitment von den Seahawks damals mit den First-Round-Picks und dem Third-Round-Pick und was auch immer noch so hoch war, dass die auch so stark davon überzeugt sind, auch Pete Carroll, dass er diesen Trade in den nächsten Jahren noch rechtfertigen kann. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, würde er nie so richtig rechtfertigen können, aber ich lasse mich da gerne auch vom Positiven überraschen, vom Gegenteil.
Dafür müsste er dann schon den entscheidenden Sack im Super Bowl gegen wen auch immer machen. So, dann hätte es gerechtfertigt. Du sagst
schon, Sack, ja.
Ich sag genau, ich habe bewusst nicht Interception gesagt und muss realistisch bleiben. Das würde ja.
Also würde nicht passieren. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Saison, falls, und ich denke, es wird so sein, Adams bei den Seals auf dem Platz steht und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir uns alle total irren. Wenn Adams auf einmal dann wirklich diese Waffe ist auf Safety, die in der Coverage gut ist, die Pass rushen kann und den Laden dazu richtig zusammenhält. Deswegen, also ich irre mich am liebsten, auch wenn ich über irgendwelche Rookies spreche oder sonst spiele und kritisiere, wenn Adams auf einmal nächstes Jahr eine super Saison spielt, ja, dann bitte, aber ich sehe es halt nicht kommen. Deswegen, aber ich behalte die ganzen Takes alle mal irgendwie in Erinnerung und dann bin ich echt gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt.
Ja. Was ich mir jetzt schon gut vorstellen könnte, ist, dass während die New York Jets diesen Draft on the clock sind, gewisse Twitteraner irgendwelche Highlight-Tapes in Anführungsstrichen von Broken Coverages von Jamal Adams posten werden.
Naja. Oder irgendwelche besonders schlauen, so wenn die Jets dann ausnahmsweise mal einen guten Pick machen, dann so. Den Spieler hätten die Seahawks jetzt haben können. Ja, als Maul. Ach ja. Dann wollen wir.
Richtig kultige Stimmung hier heute. Richtig, fast wie in der Kneipe.
Wir sind richtig. Wir sind, Ballhawks sind Kult. Wir kulten uns jetzt einfach mal ein bisschen ab hier. Apropos Kult, heute Abend 22:15 Studio Schmidt, ZDF Neo.
Oh nein!
Ja, dieser Programmhinweis ist absolute Grütze, weil bis der Podcast online ist, aber ist egal.
Ja, ist schon mal was zur Mediathek gehört hier. Ja. Mein Gott, ZDF Neo, ZDF Mediathek, Tommy Schmidt, bester Mann. So, hätten wir das geklärt. kommen wir zur nächsten Frage. Wo ist sie denn hier? Da. Genau, Instagram sind wir jetzt. Twitter ist durch. M-Joho fragt, ist bereits abzusehen, wie sich unsere Cap-Situation in der 2022er Saison entwickelt, also quasi ein Jahr weiter vorausgeschaut. Also rein finanziell sieht es dafür die Seahawks momentan gar nicht so schlecht aus. Sie sind finanziell gut aufgestellt. Das Problem ist halt nur, es sind kaum Spieler unter Vertrag. Also wir hatten Adams angesprochen, aber eben auch Quandre Diggs, Dwayne Brown, DJ Reed, alle nicht unter Vertrag, stand jetzt. Die werden alle Free Agents kommendes Jahr. Von daher ist diese Zahl relativ unbedeutend, weil es eben noch nicht absehbar ist, wer von diesen Spielern wirklich in die Free Agency geht. Und wer vorher noch einen neuen Vertrag bekommt, vor allen Dingen Adams, wird sicherlich auf das ganz große Geld schielen. Und da wird sich also noch einiges tun. Von daher ist da so eine Voraussage stand jetzt noch ein bisschen schwierig.
Ja, zum Capspace könnte man generell sagen, dass er wahrscheinlich um ca. 20 Millionen auf 203 Millionen wächst und die Seahawks jetzt erstmal imaginär 61 Millionen hätten, aber wenn man da schon einen Adams-Vertrag, dann ist es ein Drittel ungefähr weg und dann müssen ja auch noch ein paar andere Spieler verpflichtet werden und es muss noch irgendwann Metcalf auch mal verlängert werden und so weiter. Also schwierig, aber das sind erstmal so die Zahlen, die wir dann da gerade bei Over the Cap haben.
Es tut schon weh, sich vorzustellen, schon mal Adams 20 Millionen zu zahlen.
Oh, hör mir auf.
Das bereitet mir gerade echt Kopfschmerzen.
Aber DK Metcalf hat jeden Penny verdient.
Natürlich, ja, natürlich.
Jeden also, einzelnen.
Metcalf brauchen wir nicht zu diskutieren.
Allein, weil er bei Nesquik einen explizit guten Geschmack hat.
Ach, du unterstützt also die Wasserausbeutungsfirma Nestle, ja? Also, okay.
Hätte ich jetzt so eine Frage gestellt. Ich bin einfach nur Kakao-Fan. Lass mich doch bitte mal in Ruhe jetzt hier.
Jetzt wird's politisch. Ja, es gibt auch andere Firmen, die Kakao herstellen.
Ja, man muss aber auch wirklich sagen, die schmecken alle nicht so gut. Aber wir wollen uns doch keine Markennamen nennen. Bitte, weiter.
Ich wollte gerade sagen, was machst du denn hier?
Ja, ich kriege kein Geld dafür.
Noch nicht. Du wirst bald Markenbotschafter für Nestle.
Wenn ich dann im Werbespot mit DK Metcalf auftreten dürfte, würde ich das sofort machen.
Ja, das glaube ich dir auch so.
Das wäre super cool.
Da verkaufst du auch deine Seele für. Ja,
definitiv.
Zu Recht.
Ich denke nur jedes Mal, wenn wir über DK Metcalf reden, was ist das eigentlich für ein geiler Spieler? Es ist wirklich mein zweitliebster Spieler bei den Seahawks, glaube ich. Und ich will einfach, dass der noch 8-9 Jahre bei den Seahawks spielt, ohne Spaß.
Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass der einfach an 64 gepickt wurde. Also das war schon im Nachhinein gesehen ein enormer Stil, vor allem wenn man sich anschaut, was für Wide Receiver davor gepickt wurden. Also,
ja gut, wir sind alle nicht frei von Fehlern, aber es ist schon schön, dass sich die NFL da komplett verbaselt hat. Und man sollte sich dann auch, egal für was einen dann vielleicht gerade nervt, auch immer wieder glücklich schätzen, dass man vielleicht so einen Spieler einfach im Kader hat und es noch einige Jahre wahrscheinlich so haben wird. Und da wird man noch eine Menge Spaß dran haben, denke ich.
Ja, also wenn man sich überlegt, einen Jersey von den Seahawks zu kaufen, dann ist es entweder DK Metcalf oder Tyler Lockett oder Russell Wilson.
Ja, wobei DK Metcalf hat für einen Ex-Receiver eine richtig beschissene Nummer. Nummer 14 geht gar nicht. Irgendwas in den hohen 80ern, das hätte bei ihm viel cooler ausgesehen, ist einfach so.
Ja, stimmt. Ja,
aber 14 ist schon, also die Nummer an sich finde ich jetzt nicht schlimm.
Nee, das nicht.
Ja, es hat aber auch irgendwie was, weil er es ja auch irgendwie in der Highschool schon getragen hat und alles.
Ja, College. Aber die Nummer von Thierry Henry, ne? Also,
wobei ich würde es ja feiern, wenn er einfach die 1 nimmt nächste Saison.
Oh, auf, ey. Also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Dieser schwachsinnige Regelvorschlag, dass die Spieler hier wie wild ihre verfluchten College-Nummern. Das regt mich so auf, wenn ich mir College-Spiele angucke und ich wirklich andauernd läuft einfach so ein scheiß Running Back mit einer 3 rum. Also was soll denn das? Wer soll sich das denn in seinen Kopf da reinprügeln? Also, nee.
Da gewinnen wir.
Da bin ich gegen. Aber ich fürchte, also sieht ja alles danach aus, als wenn das so, als wenn der Regelvorschlag da durchgeht. Aber ach ja, kannst du nichts machen. Nächste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Sweezy Live, welche Position im Draft zuerst adressieren? Er sagt, er wäre für Offensive Tackle. Brown wird Free Agent und ist alt. Ja, das stimmt zwar, aber ich meine, wir haben ja eben schon gesagt, Downtrade wäre für uns, glaube ich, das Mittel der Wahl. Ansonsten Wide Receiver, Offensive Tackle. Wäre das für euch eine Position, die jetzt unbedingt im kommenden Draft schon angegangen werden muss?
Also nicht, wenn man den für Need draftet und dann überhaupt nicht drauf schaut, was da für ein Spieler dann noch da ist, Ende Runde 2 oder Anfang Runde 3. Wenn da wirklich ein richtig guter Offensive Tackle Prospect dann irgendwie unerwarteterweise durchfällt, dann musst du da eigentlich fast irgendwie BPA gehen. Wäre ich auch ein Freund davon. Ja. Weil das ist Long-Term halt ein großer Need bei den Seahawks. Brown wird immer älter. Shell weiß ich jetzt auch nicht, was in 2 Jahren ist.
Shell wird auch Free Agent, den müsste man auch verlängern.
Ja, wie gesagt, man sollte halt auf jeden Fall nicht irgendwie Hals über Kopf irgendwie nur auf Need draften bei Offensive Tackle. Da wäre ich dann wiederum kein Freund von.
Ja, das stimmt. Alexander-Sen und den Rest weiß ich leider nicht. Der war auf dem Instagram-Screenshot, den wir bekommen haben, abgeschnitten. Also ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Alexander-Sen und danach kommt bestimmt auch noch irgendwas. Gibt es eigentlich was Neues zu KJ Wright? Tobi, was gibt's Neues bei KJ Wright? Der ist noch Free Agent, hat noch nirgendwo gesigned. Meinst du, der kommt noch wieder?
Ja, er war bei den Cowboys ganz kurz im Gespräch. Laut Gerüchten, da war man sich nicht so ganz einig. KJ Wright wollte wohl einen 2-Jahres-Vertrag. Die Cowboys wollten ihm nur 1 Jahr geben, was ich auch aus beiderlei Sicht sehr gut verstehen kann. Ich hatte vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass Wright theoretisch ja ein Rückkehrkandidat wäre, der mittlerweile auch einen abgekühlten Markt hat. Lassen wir uns überraschen. Denkbar ist es für mich auf jeden Fall, vor allem wenn Wagner beispielsweise wieder intern Werbung für seinen Best Buddy macht.
Ja. Hier haben wir noch eine Frage zu einem Draft-Prospect. Da haben wir zwar schon ein bisschen was zu rausgesucht, aber ich würde das auch in die nächste Woche verschieben, dann machen wir da alles zusammen. Geht um Tutu Atwell, also Bente der Bomber. Schöner Name. müssen dich dann leider auch auf nächste Woche vertrösten. Nächste Frage, Michael-B-Eck, also wahrscheinlich Michael Beck, würde ich mal sagen, und andere, also er war nicht der Einzige, der diese Frage gestellt hat, wie hoch ist der Need auf Corner? Ich habe jetzt einfach drunter geschrieben, hoch. Henry, würdest du da mitgehen?
Ich würde auch sagen, hoch. Nicht mehr ganz so hoch wie vor der Free Agency, aber immer noch sehr hoch. Einer der höheren Needs der Seahawks. Ich wünsche mir mindestens einen Free Agent Corner und ja, hätte auch nichts dagegen, wenn es einen zweiten gibt. Leider ist jetzt Dunbar bei, ich weiß gar nicht wo, untergekommen, bei den Lions.
Detroit.
Genau. Hätte ich mir gewünscht, dass man da mal irgendwie guckt, ob man den vielleicht resignen kann. Aber ist jetzt anders gekommen. Definitiv muss da noch was gemacht werden. Und da wäre, wie gesagt, Richard Sherman meine Traumoption.
Ja. Sherman, genau, hattest du auch schon erwähnt, will wohl bis nach dem Draft warten. Mal schauen, wie die Situation dann aussieht, aber ja, es ist schon, ja, zurzeit DJ Reed, Akello Witherspoon und Trey Flowers ist jetzt kein Corner-Raum, der mich in Euphorie erstrahlen lässt. Also DJ Reed auf jeden Fall, ne, da bin ich sehr zuversichtlich, aber Witherspoon und Flowers muss man schauen. Also ist jetzt beides irgendwie, ja. Also Witherspoon, würde ich sagen, ist Durchschnitt, hat Ausschläge nach oben und unten. Trey Flowers auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Also da könnte man sicherlich noch was gebrauchen. Ja, Tobi, Frage an dich von Max-FCB98. Frage extra an den Dortmund-Fan hier. Sollten die Seahawks diese Saison tanken oder so gut es geht spielen? Was ist denn das für ein Wort? Tank, was ist das? Tanken? Seahawks, können die das
eigentlich? Also Dortmund sollte tanken, wenn die so weitermachen.
Also
die Seahawks sollten nicht tanken, können es, glaube ich, mit Wilson auch gar nicht, weil man niemals in Top-10-Pick-Regionen kommt. Nein, die Seahawks sollten nicht tanken. Die sollten,
haben ja eh keine nächste Saison.
Ja, stimmt, dann sollten sie auf jeden Fall so gut es geht spielen, dass die Jets dann irgendwie nur den 32. Pick haben.
Richtig.
Ja, dann so, also Super Bowl gewinnen sollte man einfach machen. Ja. Und also, nee,
sollte man dieses Jahr mal versuchen, ne?
Sollte man jetzt auch mal mit aller Konsequenz versuchen. Und, ja. und nicht diese halbgaren Versuche, die wir letzten Jahre so gesehen haben. Aber,
nicht wie Dortmund mit der Meisterschaft.
Aua. Ich bin dafür, dass wir tanken. Also tanken ist eigentlich immer eine gute Sache. Und gerade tiefer auf Wide Receiver sollten die Seahawks definitiv tanken.
Ja, aber nee, also mit Wilson sollte man immer irgendwie um die Playoffs um den Titel spielen. Das machen wir auch. Und ja, mal gucken, ob ich mich dann vielleicht Anfang der Saison zu irgendeiner Bold Prediction irgendwie hinreißen lasse. Aktuell noch nicht. Ich beobachte das Ganze noch, aber vielleicht gibt es auch noch mal irgendeinen Hot Take, den ich. Ich habe ja schon einen in die Redaktionsgruppe so angeteasert, dass ich unter Umständen die Seahawks O-Line mit dem neuen Scheme, was ja auch dann vielleicht der O-Line ein bisschen hilft, vielleicht Top 8 der Liga sehe. Vielleicht wird das so eine Bold Prediction, die ich dieses Jahr mal mache. Aber schauen wir mal.
Tobi und Bold Prediction, das passt irgendwie nie so richtig zusammen.
Ja, habe ich mich letztes Jahr auch rausgehalten, aber für dieses Jahr überlege ich mir was.
Aber meine war gut letztes Jahr. Ich habe gesagt, Adams wird Sack wieder bei den Seahawks und habe recht behalten. Also vielleicht solltest du das mir überlassen.
Nee, ich mache, wir können auch gerne mal ein bisschen wetten oder so. Hätte ich auch Lust drauf.
Oh Gott, nein, ich habe kein Geld. Ja, also um die Frage abschließend dann nochmal zu beantworten. Nein, sollten sie nicht, können sie auch gar nicht. Ja, und die Frage ist halt auch, wofür tanken, weil nächstes Jahr ist kein First-Rounder wieder kein First-Rounder da. Also völlig irrelevant in der Richtung. Letzte Frage des Tages von Niesblock. Warum gab es noch keine Umstrukturierung von Russ' Vertrag? Also warum wurde Wilsons Vertrag noch nicht umstrukturiert? Henrik, kannst du dir das erklären?
Ja, was heißt, kann ich mir das erklären? Da wurde ja auch wieder in der Offseason viel reininterpretiert. Was bedeutet das für Russell Wilsons Zukunft? Zunächst mal ist es ja eine Praktik, die Seahawks, glaube ich, erst ein einziges Mal mit Wilson gemacht haben. Ich glaube, vor der Aufnahme hatten wir es besprochen mit Dwayne Brown, glaube ich. Irgendwie,
genau.
Ja. Um den unter den Cap zu fitten. Ja, wie gesagt, es ist erstens eine Praktik, die Seahawks nicht gerne machen. Zweitens war es nicht unbedingt notwendig. Und die Seahawks haben das jetzt halt mit den Void-Jahren gemacht. Wenn man sich mal anschaut, welche Teams die Verträge von ihren Franchise-Quarterbacks restrukturiert haben, dann waren es halt echt meistens Teams, die wirklich tief im Minusbereich, was Capspace angeht, gestanden haben. Und deswegen würde ich das jetzt gar nicht mal so kritisch sehen und da zu viel reininterpretieren, dass die Seahawks den Vertrag von Russell Wilson jetzt nicht umstrukturiert haben. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das wäre jetzt mein Take dazu.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, die Seahawks brauchen seine Einwilligung theoretisch nicht, aber sowas würde wahrscheinlich auch wieder böses Blut zutage fördern, wenn Wilson damit eigentlich gar nicht einverstanden ist. Von daher, ja. Wenn sie es machen, um irgendwie noch zu holen, gut. Wenn sie es nicht machen, haben sie auch ihre Gründe. Also da hast du halt einfach keine Insight. Weder hier aus Deutschland, aber auch die Beat-Reporter aus den USA können da auch nicht mehr zu sagen, sonst hätte man schon was gehört. Von daher, ja. Hast du noch irgendwas Qualifizierteres zu sagen dazu, Tobi?
Nee.
Nee, ne?
Nee. Oh.
Gut, dann war es das mit dem ersten Fragenblock für diese Woche. Ich habe tatsächlich langsam echt Bock auf den Draft. Ich höre schon fleißig die verschiedensten Podcasts mit den
Robert Position Mays, Leute, Previews. Hört ein, The Athletic Podcast.
Ja, zu Gast beim Saturday Kickoff, also auch da gerne reinhören. Ja, ich bin selber auch das erste Mal tatsächlich so richtig am Tape grinden, also schaue mir nicht nur Highlights an, sondern wirklich auch ganze Spiele der einzelnen Spieler, zumindest in der Offensive, ist ja auch wichtig für die kommenden Dynasty Fantasy Drafts. Also da müsst ihr euch zumindest mal mit den Offensivspielern beschäftigen. Darum, es war auch so meine Hauptmotivation, um ehrlich zu sein. Aber ja, der Draft steht vor der Tür. 3 Wochen sind es noch. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächsten Wochen freuen. Wir werden nächste Woche weitermachen. Vielleicht schaffen wir auch nochmal einen Mock-Draft, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber ich glaube, letztes Jahr haben wir es so gemacht, dass wir in einer Folge auch bei PFF so einen Mock-Draft einmal durchgejagt haben. Können wir nochmal überlegen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es uns gerne. Und wenn nicht, machen wir es trotzdem, von daher, ja, ist auch egal. Ne?
Lass uns einfach mal schön die erste Runde durchmocken.
Genau, Seahawks, erste Runde Mock-Draft. Mal gucken, ob sich die Seahawks irgendwie, ob PFF irgendeinen Trade akzeptiert, den die Seahawks
vielleicht
machen können, um in die erste Runde zu traden.
Ja, vielleicht den Second, oder einfach den gesamten Draft und dann noch irgendwie einen Second-Rounder 2022 und dann
genau, mal gucken, wie hoch wir dann kommen. Ja. Ja, einfach mal versuchen, den einfach mal gucken, ob wir irgendeinen Quarterback uns noch ranholen können. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei allen, die zuhören und zugehört haben. Verweise auf die nächsten Wochen und verabschiede mich hier mit einem Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.